Du hörst hier gerade in einen Beitrag von der Republik. Wir sind ein werbefreies Magazin und finanzieren uns komplett von unseren Leserinnen und Lesern. Mehr Infos findest du unter republik.ch/hallo.
Brigitte, als Gerichtsreporterin hörst du manchmal echt harte Sachen. Brutale Schilderungen von Straftaten, die besprochen werden. Wie viel von diesen Schilderungen nimmst du denn einmal auf, wenn du darüber schreibst in deinen Text?
Ich probiere, so wenig Details wie nur möglich in meine Texte zu bringen, weil ich will nicht, dass die Texte voyeuristisch werden und ich will das Leiden von den Betroffenen, von den Opfern nicht nur bestärken, indem ich in jedem Detail schildere, was sie haben müssen erleben. Also je schlimmer die Art, über die ich muss schreiben, desto zurückhaltender meine Schilderungen.
Willkommen bei der dritten Gewalt, im Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Jolimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Wir reden heute über einen heftigen Fall. Es geht um Misshandlungen von einem Kind. Es geht um Eltern, die ihr Kind übel zurichten. Als ich das erste Mal von dem Fall gehört habe, habe ich nicht recht gewusst, was sagen. Es hat mich recht sprachlos zurückgelassen. Wie ist das dir gegangen, Brigitte? Bist du vorbereitet gewesen auf das, was du letzten Herbst gehört hast am Bezirksgericht Zürich?
Ja, ich konnte mich ein bisschen vorbereiten, weil ich habe zwei Anklageschriften gelesen vorher, bevor ich am Prozess bin. Weil vor Gericht verantworten haben sich müssen der Vater und die Mutter. Und jeder von beiden hat je eine Anklageschrift bekommen. Das sind zweimal 17 Seiten gewesen, die habe ich gelesen. Und ich muss sagen, es ist mir ähnlich gegangen wie dir, obwohl ich ja schon sehr lange ans Gericht gegangen und an Strafprozess gegangen. Aber also der Fall ist mir schon, bevor die erste Prozessminute angefangen hat, schwer auf dem Magen gelegen. Das ist so.
Ja, es geht um eine junge Frau. Heute ist sie volljährig, 18-jährig. Was sie aber in ihrer Kindheit erlebt hat, das war ein Märtyrium gewesen, so beschreibst du in deinem Text. Wie hat die Kindheit ausgesehen von dem Mädchen?
Vielleicht muss man sagen, dass die Leidensgeschichte von dem Kind angefangen hat, wo sie 7 Jahre alt war. Also wirklich als Kind, als Erstklässlerin. Sie hat von dem Moment an 8 Jahre lang müssen ein Erziehungs- und Bestrafungsregime erleben daheim in ihrem Elternhaus, wo unsäglich ist und eigentlich fast unvorstellbar, dass das heute in der Schweiz noch möglich ist. Und das Schlimme am Ganzen ist natürlich, dass das so lange gedauert hat, dass es möglich ist, dass ein Kind 8 Jahre lang derart leidet und ja, niemand greift ein.
Es ist wahnsinnig brutal, was dort abgegangen ist. Sie ist mit einem Rüstbrett geschlagen worden, das Bett gefesselt, in den Keller gesperrt worden, heiß und kalt abgetuscht, hat dort ein ätzendes Putzmittel über den Kopf geleert. Also das Kind ist systematisch gequält worden, habe ich da den Eindruck.
Ja,
von den eigenen Eltern?
Ja, das kann man so sagen. Von den eigenen Eltern, vielleicht muss man das noch ergänzen, aber ich finde, das spielt eigentlich keine Rolle, ehrlich gesagt. Der Vater war der liebliche Vater gewesen und die Mutter ist eine Stiefmutter. Also ihre liebliche Mutter hat sich getrennt vom Vater und sie haben dann als eine andere Familie zusammengelebt, eben mit dieser Stiefmutter. Es hat dann noch ein zweites Kind gegeben, ein jüngeres Kind gegeben, ein gemeinsames Kind vom Vater und von dieser Stiefmutter. Also es sind die beiden Erwachsenen mit zwei Kindern, haben im gleichen Haushalt gewohnt, aber gelitten unter dem Regime, also unter dem wirklich kriminellen Regime, anders kann man es nicht sagen, von den Eltern hat nur die Elterntochter und eben seit sie 7 Jahre alt war.
Und wieso? Wieso passiert so etwas?
Wieso? Ja, die Frage ist über den ganzen Prozess geschwebt. Und wir haben die ja gesehen, also wir Journalistinnen und Journalisten, wir haben Vater und Mutter gesehen, wie sie auf der Anklagebank gesessen sind. Und die Frage ist immer wieder gestellt worden, wie ist das möglich gewesen? Und so lang und jahrelang. Und wieso haben die jeweils andere nicht gestoppt? Die haben genau gewusst, was läuft. Und beide, Vater und Mutter, haben eigentlich unisono gesagt, ja, wir sind selber überfordert gewesen. Also sie haben so ein bisschen abgewiegelt oder sogar sehr abgewiegelt eigentlich und haben das auf ihre Überforderungssituation zurückgeführt, haben so ein bisschen Fehler eingestanden, aber nicht gross und haben dann vor Gericht auch gesagt, sie hätten müssen Hilfe holen, aber eben, sie haben das 8 Jahre lang nicht gemacht.
Also Überforderung einfach mit Kindererziehung, oder?
Ja, sie haben behauptet, beide zusammen, dass das Mädchen ein schwieriges Kind gewesen sei. Und man muss einfach sagen, auch wenn das würde stimmen, auch wenn das Mädchen schwierig war, das rechtfertigt in keiner Art und Weise, wie die beiden mit ihren umgegangen sind. Und man hat ein bisschen den Eindruck, dass sich das zugespitzt hat mit dem Lauf der Zeit, mit dem Lauf der Jahre. Es ist nicht harmloser geworden oder hat abgenommen, sondern das Strafregime ist eigentlich immer weiter ausgebaut worden. Und sie haben es schlussendlich, haben sie es mit diesen beiden Argumenten begründet. Erstens, es sei ein schwieriges Kind gewesen. Und zweitens, sie seien halt einfach überfordert gewesen. Was mich, ehrlich gesagt, eine ziemlich billige, nicht angebrachte Ausrede dünkt.
Mhm. Du hast gesagt, es sei immer schlimmer geworden. Was ist denn noch so vorgefallen?
Ja, mir fällt es ein bisschen schwer, so Details zu schildern, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe auch probiert, in meinem Artikel möglichst zurückhaltend zu sein. Ich finde, das ist eigentlich nicht zumutbar, dass man beschreibt, was das Kind alles erlebt hat in diesen 8 Jahren. Aber vielleicht, um es so ein bisschen generell zu schreiben, es hat immer wieder Schläge gegeben, regelmässig Schläge, also auch mit Gegenständen, ohne Gegenstände. Sie ist gefesselt worden, regelmässig, zum Teil ans Bett, zum Teil an Stuhl. Sie ist einfach auch demütigt worden. Das ist fast so schlimm wie die physischen Misshandlungen, die sie erlebt hat. Sie ist wirklich regelmässig demütigt worden, in Senkel gestellt worden. Also ein Beispiel. Die Familie ist mal in die Ferien mit der jüngeren Schwester und man hat die Eltern einfach ganz alleine daheim gelassen. Oder sie hat, wo die Familie schon wieder umgezogen ist, das ist wahrscheinlich ein Grund, warum das so lange nicht aufgefallen ist. Die Familie ist ständig hin und her gezogen. Und so bei einem von den letzten Umzügen hat die Tochter einfach das mieseste kleine Kämmerli bekommen, wo dann ihr Zimmer war. Und die kleine Tochter hat irgendwie ein schönes, grosses Zimmer dürfen bewohnen. Das mag jetzt nicht so wahnsinnig schlimm sein, aber es ist einfach das Zeichen dafür, dass sie, die Stieftochter, unter die Türe hat müssen.
Und man hat das 8 Jahre lang nicht gemerkt. Also hat es wirklich niemand gemerkt? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das klingt ja so verrückt.
Ja, ich kann es auch fast nicht vorstellen. Aber ich glaube, eine Erklärung ist schon, dass die Familie ständig umgezogen ist. Mhm. Und sie haben sich nicht dazu geäussert vor Gericht, was der Grund war. Aber es bleibt ein bisschen der Eindruck zurück, dass sie nicht wollen, dass auffällt, was passiert da innerhalb von der Familie. Ich habe dann später auch noch mit einem Cash-Fachmann geredet, auch weil ich einfach so hilflos war mit dem Stoff und nicht gewusst habe, wie kann ich jetzt das journalistisch verarbeiten, habe ich noch wollen, dass es ein Cash-Fachmann, ein Cash-Jurist einordnet. Und er hat mir gesagt, er ging stark davon aus, dass das ein Grund sei, dass man das so lange nicht gemerkt hat, dass die Eltern quasi von den Behörden immer wieder weggezogen sind und immer wieder haben können an einem Ort neu anfangen, wo man sie nicht gekannt hat und gehofft haben, dass so die innerfamiliäre Tragödie einfach nicht auffällt.
Das KESB, das ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, irgendwann haben sie die ja dann mal erfahren. Also nach diesen 8 Jahren hat sich KESB eingeschaltet. Wie ist es zu dem gekommen? Wieso hat es denn endlich jemand gemerkt?
Es ist eigentlich ein Klassiker. Es hat endlich, muss man sagen, hat sich eine Lehrerin eingeschaltet. Und man hat das können nachlesen in der Anklageschrift. Das Mädchen hat Verletzungsspuren getragen. Das hat es wahrscheinlich schon relativ früh gehabt, auch in den Jahren vorher, wo niemand sich für sie eingesetzt hat. Aber die hat Hämaton gehabt, sie hat blaue Augen gehabt, sie hat Blutergüsse gehabt. Es gibt, ein Moment in ihrem Leben, wo sie mit einer notdürftig gepflückten Brille in die Schule gehen musste, weil ihre Eltern einfach eine neue Brille gekauft haben, die kaputt gegangen ist, obwohl sie stark sehgeschädigt ist, also eine grosse Sehschwäche hat. Das sind lauter so Beispiele. Also, schlussendlich muss man sagen, die ist mit Verletzungen, mit sichtbaren Verletzungen in die Schule gegangen und am letzten Wohnort von der Familie, das war im Kanton Zürich, hat es einfach endlich eine Lehrerin gegeben, die eingeschritten ist, wo auch wenn sie noch Zweifel hatte und nicht genau gewusst hat, was da los ist, wo sich bei der KESB gemeldet hat und gesagt hat, da ist eine Schülerin bei mir in der Schule und ich habe Angst, dass da etwas nicht stimmt. Und dann ist es vorwärts gegangen und von dem Moment an hat das Martyrium ein Ende genommen.
Endlich, kann man eigentlich sagen. Dann.
Viel zu spät, muss man eigentlich sagen, also, ja, für das Kind.
Wie läuft das ab in so einem Fall, wenn so eine Meldung bei der KESB trifft? Was machen die denn?
Die tun eigentlich abklären. Und das ist noch interessant, das hat mir der KESB-Leiter hat mir das wirklich sehr lang erklärt und hat gesagt, sie leiden ein bisschen darunter, dass viele Leute Angst haben, sich bei ihnen zu melden, weil sie immer das Gefühl haben, oh, da passiert etwas ganz Schlimmes, oder dann werden die Kinder aus der Familie rausgerissen, oder KESB tut dann mit aller Härte irgendwelche Massnahmen ergreifen. Die Behörden leiden ein bisschen unter dem Vorurteil und der Verantwortliche hat mir gesagt, schauen Sie, wenn wir so eine Meldung bekommen, dass möglicherweise einem Kind etwas Ungutes passiert, dann gehen wir mal in die Familie und reden mit allen Beteiligten und schauen, was die Situation ist, ob jemand Hilfe braucht, ob es eine gefährliche Situation ist. Und der Fall, den ich jetzt geschildert habe, von dem Mädchen, wo dann am Schluss beide Eltern haben müssen vor Gericht und auch bestraft worden sind, das ist eigentlich der absolute Ausnahmefall. Häufig gibt's kleinere Probleme oder kleinere Überforderungen. Und man muss sagen, je früher KESB das Gespräch suchen und eingreifen, desto weniger passiert wahrscheinlich. Und der Verantwortliche hat mir wirklich sehr plausibel erklärt, wenn nichts vorliegt und wenn wir nichts machen müssen, sind wir noch so froh, dann gehen wir. Wir tun nicht einfach mal so, ja, aufs Blaue hinaus die härtesten Massnahmen ergreifen.
Also, und das kommt also auch vor, dass sie sich dann einfach auch wieder zurückziehen?
Ja, wenn sie den Eindruck gewinnen, da ist nichts los oder man muss mal mit den Eltern reden oder mal mit dem Kind reden, aber es läuft eigentlich alles in Ordnung, dann ziehen sie sich wieder zurück. Und es gibt ja eine ganze Kaskade an Massnahmen. Also, dass jetzt ein Kind aus der Familie genommen wird und dass sogar gegen die Eltern ein Strafverfahren eröffnet wird, ich meine, das ist der absolute Ausnahmefall. Aber die Tochter, eigentlich das Opfer, die geschädigte Person in dem Strafverfahren, die ist selber im Gerichtssaal nicht anwesend gewesen.
Und was sind das für Menschen, die du dort getroffen hast vor Gericht, die Eltern?
Ganz normale und wenn man sie so sieht, von weitem sympathische Menschen mittleren Alters. Also der Vater ist berufstätig, hat einen sehr angesehenen Beruf, sehr einen gefragten Beruf. Er ist offenbar auch noch kurz vor dem Prozess befördert worden. Er ist sehr geschätzt von seinem Arbeitgeber. Mutter hat eher so ein bisschen einen fragilen Eindruck gemacht. Sie hat auch häufig geheult am Prozess. Sie ist immer wieder in Tränen ausgebrochen, was nachvollziehbar ist. Aber was ein bisschen jetzt für uns Prozessbeobachterinnen manchmal schwierig war zu verstehen, dass sie eigentlich viel Liebe über ihr eigenes Elend geredet hat oder über ihre eigene schwierige Kindheit und Jugend als das, was ihre Stieftochter angetan hat. Und das hinterlässt schon ein bisschen ein schales Gefühl.
Dort ist dann nachher das ganze Märtyrium aufgerollt worden und das Gericht hat ein Urteil gefällt. Was hat das Gericht entschieden?
Das Gericht hat ein strenges Urteil gefällt. Also es ist eigentlich in weiten Punkt der Antrag von der Staatsanwältin gefolgt. Es sind beide Elternteile, der Vater und die Mutter, sind zu je 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwältin hat 6 Jahre verlangt. Und beide, Vater und Mutter, sind unter anderem wegen schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Gegen das haben sie sich gewehrt, also das haben sie nicht anerkannt. Sie haben so ein paar Verfehlungen, ein paar Misshandlungen, haben beide anerkannt, aber längst nicht so viel, wie ihnen die Staatsanwältin vorgeworfen hat. Und eben, sie haben immer wieder, ja, sie haben es probiert zu bagatellisieren, sie haben ihre Überforderung betont. Und was wirklich besonders störend war, oder, ja, wenig nachvollziehbar ist, dass doch beide immer wieder gesagt haben, ja, die Tochter hätte auch ein bisschen übertrieben. Also, die Anklageschrift basiert vor allem auf den Aussagen der Tochter. Und Vater und Stiefmutter haben gesagt, ja, die hätte übertrieben, die hätte immer schon übertrieben, die hätte immer schon gerne Geschichten erzählt. Und das, ja, das ist schwierig zu tragen, wenn man in so einem Gerichtssaal sitzt.
Das Gericht war auch nachvollziehbar gewesen, was die Tochter erzählt
hat. Ja, das ist wichtig gewesen. Das hat dann der Gerichtsvorsitzende, die hat das bei der Urteilseröffnung betont, dass es keinen Grund gibt, nicht auf die Aussagen von dieser Tochter abzustellen. Mhm. Und was vielleicht noch wichtig ist zu erfahren und dass man das Urteil versteht, die Tochter hat die Eltern nicht von Anfang an beschuldigt. Also wo das Ganze geplatzt ist, also die Situation, die Ausbeutungs- und Missbrauchssituation, das sadistische Regime, hat die Tochter so in einem ersten Reflex die Eltern sogar in Schutz genommen. Und sie ist erst mit der Zeit, so im Laufe der Befragungen, hat sie Kraft gefunden, wirklich zu erzählen, was sie erlebt hat und ja, was sie alles mitgenommen hat. Und sie hat aber immer bei den Aussagen auch die Eltern in Schutz genommen, hat auch immer wieder die Schuld bei sich gesucht. Und das hat der Gerichtspräsident sehr betont. Es ist nicht so, dass jetzt die Tochter die Eltern oft wild und blindwütig belastet hat, in keiner Art und Weise. Was noch wichtig ist, der Vater hat durch seinen Verteidiger noch im Gerichtssaal selber berufig angemeldet. Also beim Vater war es wie klar gewesen, er akzeptiert das Urteil nicht vom Bezirksgericht Zürich. Und der Vater hat eigentlich auch mehr Gründe, das Urteil nicht zu akzeptieren, weil er ist ein deutscher Staatsangehöriger. Und bei ihm hat das Bezirksgericht auch noch zusätzlich eine Landesverweisung ausgesprochen. Und ich denke, das wird ihn ja vielleicht sogar genauso stören wie die lange Freiheitsstrafe. Weil er lebt seit vielen Jahren in der Schweiz, eben hat einen guten Job in der Schweiz. Es ist klar, er will da weiterhin leben, er will ein normales Leben führen, wie er immer gesagt hat. Aber bei so einer schweren Tat, bei so einem schweren Delikt, kommt es automatisch zu einer Landesverweisung. Und ich bin eigentlich sehr überzeugt, dass das mit ein Grund war, dass er in die Berufung geht. Aber ich habe mich beim Bezirksgericht Zürich erkundigt, erstens, ob die Berufung wirklich noch besteht. Mhm. Und mir ist das mitgeteilt worden, jawohl, der Fall ist heute am Obergericht Zürich hängig. Also da wird das Obergericht nochmal drüber gehen, nochmal ein neues Urteil fällen. Und offenbar hat auch die Mutter Berufung erklärt. Also beide Parteien haben das Urteil nicht anerkannt.
Wie geht es dem Kind heute?
Das war auch Thema am Prozess vom Bezirksgericht Zürich. Es geht ihm nicht gut, muss man sagen. Also das Kind ist inzwischen volljährig, also ist über 18. Es war knapp volljährig, wo der Prozess stattgefunden hat. Es hat damals zum Zeitpunkt vom erstinstanzlichen Prozess in einem teilbetreuten Wohnen gewohnt. Und er hat eine Ausbildung angefangen und hat gegenüber seiner Anwältin auch gesagt, er möchte gerne Kinderanwältin werden. Mhm. Was ein absolut berührender Wunsch ist, weil es ist wie klar, also dass es wie sagen, ich will andere Kinder von dem schützen, was mir passiert. Das dünkt mich offensichtlich. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, dass sie immer noch leidet, heute noch, unter dem, was sie 8 Jahre lang erlebt hat. Ihre Anwältin hat von schweren Depressionen geredet, von traumatischen Störungen. Also es ist völlig klar, dass sie das noch am Aufarbeiten ist. Und dass wahrscheinlich die körperlichen Wunden, die sind verheilt, aber ich befürchte die seelischen Wunden noch lange nicht.
Es ist ein heftiger Fall, den wir jetzt hier besprechen. Ist es auch ein seltener Fall? Weißt du das? Passiert das häufig, dass so zu Misshandlungen kommt innerhalb von Familien?
Es ist zu befürchten, dass es viel öfter vorkommt, als wir wissen, dass nur die Spitze vom Eisberg jemals vor Gericht landet oder überhaupt von den Behörden aufgedeckt werden. Ich denke jetzt, ein derart krasser Fall, wo es wirklich ein jahrelanges sadistisches Erziehungs- und Bestrafungssystem gibt, das ist kein Alltagsgeschäft vor dem Gericht. Ich habe leider auch schon ähnliche Fälle erlebt in meiner sehr langen Karriere als Gerichtsreporterin. Also es ist jetzt nicht das absolut erste Mal, dass ich mit so einer Situation konfrontiert werde. Ich bin extrem froh, das ja nicht häufig oder nicht monatlich anzutreffen. Aber mir ist absolut bewusst, dass im familiären Kreis und hinter verschlossenen Türen mehr passiert, als wir alle ahnen.
Kann man da dagegen irgendetwas unternehmen? Also man bleibt da so ein bisschen irgendwie hilflos zurück, man hört das. Wie wird es besser?
Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt auch für den Artikel mit dem CASP-Mensch geredet habe. Ich finde, was wirklich unsere Verpflichtung ist, hinzuschauen und das ernst zu nehmen, was wir wahrnehmen. Und nicht Angst haben, dass wir uns exponieren, wenn wir Hilfe holen oder Behörden informieren. Ich merke das bei mir selber. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber für mich ist das schon eine Hemmschwelle, dass ich zum Telefon greife und sage, ich habe das Kind gesehen, ich bin nicht sicher, ich habe ein ungutes Gefühl. Ich meine, das ist ein schwieriger Schritt. Aber wenn man sich überlegt, was die Alternative wäre, dass vielleicht möglicherweise ein Kind leidet, und wir sehen es und wir ahnen es und wir machen nichts. Ich meine, das ist einfach so unendlich viel schlimmer. Also mein Learning aus dem Prozess, wo wir jetzt darüber reden, ist einmal mehr, hey, sich melden, sich einschalten und nicht einfach wegschauen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir machen können.
Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von diesem Fall erzählt hast.
Danke dir für die Frage, Boas.
Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch oder über den Dialog von dem Beitrag. Konzipiert worden ist der Podcast vom Audio-Team der Republik. Das ist Vivian Kuster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik, die kommt von Daniel Hobby und produziert hat die erste Staffel von der dritten Gewalt Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boas Ruh. Bis zum nächsten Mal.